Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der MotoGP-Podcast. Heute sind wir wieder zu zweit, denn der Felix ist an meiner Seite.
Schönen Sonntag, meine Freunde.
Ja, wunderbar. Ja, jetzt hatten wir heute das erste Rennwochenende in der MotoGP von Spanien. Zwei weitere werden ja noch folgen in diesem Jahr. Korrekt. Und uns tut mal wieder eine überaus große Anzahl an Ereignissen geliefert an dem Wochenende mit extrem vielen Unfällen vor allem auch. Auch in der Moto2 hat es ordentlich gekracht heute Morgen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ja, aber da hat sich ja auch ein Bike bei einem Unfall es hat weitergefahren und ist dann volle Kanne bei der Boxengasse in die Wand eingeschlagen.
So richtig im 90-Grad-Winkel, das sah so wild aus, wie es alleine richtig weitergefahren ist.
Richtig. Also ja, die Strecke in Jerez ist auf jeden Fall, also die hat's ordentlich in sich. Davon abgesehen muss man auch sagen, da hatten wir es bei, also wir beides auch kurz drüber, dass die richtig geil auch so aufgebaut ist, ne? Also mit dem Gefälle, mit den Hügeln im Hintergrund und wie das aussieht, das Motodrom bei der Stadt Siegerrad und so. Also richtig cool.
Es ist, also vom Layout her, also von dem Drumherum, ist es eine von den besten Strecken. Allein wie die Fans da diesen Berg hoch sitzen, in der ersten Kurve ist es, glaube ich. Also das ist der Hammer.
Wirklich. Also, diese Hügel, wenn du da vorbeifährst, die Hügel gefühlt 40 Meter hoch, komplett voll mit Fans. Es waren jetzt auch knapp 300.000 Menschen an dem Wochenende bei der MotoGP. Das ist ja vor allem All-Time-Record, ne? Also, es gab noch nie, dass so viele Menschen ein MotoGP-Rennen besucht haben übers Wochenende hinweg. Und das sind vor allem auch Formel-1-Zahlen, by the way, ne? Also, das ist
ehrlich
geil. Ja. Ich meine, irgendwann hast du ja bei deinen Rennstrecken, irgendwann ist halt die Kapazität voll, ne? Jetzt in Australien zum Beispiel, da hast du halt extrem viele Tribünen, da waren halt 430.000 Menschen über das gesamte Wochenende da, aber dann hast du halt auch kleinere. Also wenn Hockenheim waren, das letzte Mal, das war ausverkauft, 3 Tage, und ich glaube, da passen 85.000 hin, mal 3 halt. Da bist du bei knapp 200.000, sag ich mal, weißt du?
Das kommt halt immer drauf
an. Ja, eben. Es kommt halt darauf an, wie die Tribünen halt sind und wie viel es halt gibt, ne? Ich meine, in Katar zum Beispiel, da sind ja gefühlt auch, also Katar ist zum Beispiel bei der MotoGP nicht ausverkauft gewesen. Ja. Und es ist auch bei der Formel 1 nicht ausverkauft. Genau wie Bahrain. Weil halt kein Europäer in die Länder halt fliegt.
Ja, das stimmt,
kommt ja auch noch dazu, ne? Umso schöner halt dann sowas zu sehen und es sah halt auf den Bildern halt noch spektakulärer aus vorhin.
Wenn ja, vor allem, ich habe voll ist mit Fans. Ich habe das so gefeiert mit den Sonnenschirmen und dann diese verschiedenen Teams dann immer wieder die Shots, da muss man mal Props an Sky geben, als dann zum Schluss Bagnaia gegen Marquez gekämpft hat, immer wieder so diese Shots auf die Fans, wie die dann aufgesprungen sind und so, also das war wirklich mega anzuschauen.
Ist aber das, macht das Sky oder ist es eine Weltregie?
Ja, oder an die Weltregie dann.
Wahrscheinlich, ich glaube eher die Weltregie wahrscheinlich.
Ja,
Wobei man aber sagen muss, bei der Übertragung bei Sky, ich weiß nicht, ob du das wusstest, die haben da ab und zu mal Werbung gemacht, aber du kannst dir jeden Fahrer gefühlt anschauen und auch eine dauerhafte Cam, die aus dem Helikopter dir anschauen, gell? Live das Rennen verfolgen.
Aus dem Heli?
Ja. Also der fliegt ja auch immer ein Heli rum und der filmt ja auch immer das Rennen. Und du kannst bei Sky machen, dass du die ganze Zeit aus dieser Perspektive dir das Rennen anschaust.
Oh, heftig, aber gut, dass es so ein Angebot gibt, weil ich meine, MotoGP ist halt einfach noch so, in Deutschland kann man noch viel Entwicklungsarbeit leisten und ich denke, sowas wahrscheinlich nur ein sehr kleiner Beitrag, aber immerhin ein Beitrag in die richtige Richtung.
Ja, auf jeden Fall, 100%, da gebe ich dir recht. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ein bisschen wollen wir mit dem Sprint anfangen?
Können wir machen.
Das können wir machen, da bin ich halt ehrlich, ich habe halt vom Sprint leider nur tatsächlich die ersten drei oder vier Runden sehen können. Dann war ich ja leider nicht mehr daheim. Da ging es auf jeden Fall aber auch ordentlich zur Sache.
Also vielleicht, das habe ich mir jetzt mal so überlegt, ist es vielleicht ganz gut, mal so kurz durchzugehen, vielleicht mal so die ersten 5 Plätze immer jetzt vom Rennen und vom Sprint, wenn wir darüber reden. Also 1 im Sprint war Martin, 2 war Acosta, dann Pedrosa 3, Morbidelli 4, Quartararo 5 und dann Marquez 6. Wen haben wir noch gehabt? Wer ist noch erwähnenswert? Miller nur auf 14, also das ist schon glorreich beschissen eigentlich für ihn, wenn man das mal so sagen kann.
Alex Marquez und Binder und Bagnaia halt gestürzt. Beziehungsweise ja. Banaya hatte, also das war halt ein Rennunfall, der
schon,
hat eine Kollision. Ja, genau.
Bastianini war auch nicht, hat es auch nicht geschafft. Bezzecchi auch nicht.
Ja, und dann deutsche also Stefan Bartl auch nicht.
Ja, aber ich, ja, also aber bei Bradl, das ist jetzt halt so, also Wildcard halt, der nimmt jetzt halt
ja, eben.
Mit, was er kriegen kann.
So sieht es nämlich Runden. Aus, ja. 100%.
Ja, und da kann man schon sagen, also am Sprint habe ich gedacht so, okay, Banyaya macht wieder Banyaya-Sachen, so wie wir es letzte Woche gesagt haben.
Mhm.
Er nutzt einfach die Fehler nicht aus, sondern er macht selber die Fehler und die anderen nutzen die aus. Und für ihn hat ja der Samstag dann auch folgeschwer angefangen. Er ist gestürzt, beziehungsweise wurde ja abgeschossen. Und Martin hat den Sprint gewonnen. Und konnte damit dann am Samstag auf jeden Fall mal die WM-Führung wieder weiter ausbauen. Generell kann man aber sagen, dass man jetzt auch über das ganze Rennwochenende gesehen hat, wie stark die Ducati eigentlich wirklich ist. Ja, also das war ja...
Also das auf jeden Fall. Was man auch noch dazu sagen muss, eigentlich hätte wahrscheinlich aber Marc Marquez's Rennen am Samstag gewonnen, den Sprint. Der ist halt... in Führung liegend halt gestürzt, immerhin nur ganz leicht und konnte sofort wieder aufs Bike steigen und kam somit zumindest als Sechster ins Ziel. Trotzdem halt leider seinen ersten Sieg weggeworfen
auf der Karte. Ja. Also das ist, ja doch letzte Woche war das doch auch, wo er als Führender gestürzt ist, oder nicht?
Ja, aber da war es sogar im Hauptrennen. Da war Acosta Zweiter, er Erster und dann kurz vor der lang geratenen Austin hat er sich hingelegt, ja.
Aber das sieht man mal, das ist das, was wir angesprochen haben. Wenn du ihm Zeit gibst, er kommt immer näher an diese Eins ran. Er kommt immer näher an die Nummer Eins
Fahrer
ran. Er stürzt jetzt mal als Führender, klar, das ist dieser Marquez-Fahrstil, halt das Motorrad vor allem im Kurveneingang bis zum Exzess zu fahren. Aber du merkst, er wird von Rennen zu Rennen sicherer und er kämpft halt einfach jetzt mittlerweile um die Siege mit. Und ich weiß nicht, das war eigentlich, oder das ist für mich ein großes, großes Wunder, dass es so schnell geht. Ich habe eigentlich gedacht, er braucht noch 3-4 Rennen. Aber holy shit.
Ja, wenn man überlegt, aber der ist jetzt auch schon seit über 900 Rennen sieglos.
Ich glaub, 900 Tagen.
21, also beim Imola Grand Prix 21, der letzte Sieg von Marc Marquez. Ja. Ja, bin mal gut, gespannt. Ich glaube auch, so lange wird es nicht mehr dauern, ehrlich gesagt.
Ja, und das vor allem auf der 23er Ducati.
Richtig.
Also ich sag, setz den auf die 24er Ducati von Martin oder von Banyaya und er hat schon 2 Rennsiege.
So sieht es aus. Vor allem, ich finde, da kann man eigentlich den perfekten Übergang machen. Was der sich für ein Battle heute im Hauptrennen geliefert hat mit Banyaya, war wirklich unglaublich über mehrere Runden. Er hat sich sukzessive am Ende von Platz 2 mit 1,1 Sekunden Rückstand pro Runde sich immer näher an Banyaya dran erarbeitet und dran gerast. Dran? Herangetastet, boah. Und dann das Duell über, lass mich lügen, 2,5 Runden circa, wirklich auch mit Berührungen und alles, das war wirklich auf dem höchsten Niveau. Ja, ich hatte nur Angst, dass wieder beide crashen. Aber das
ist ja vor allem gut gegangen. Der zweite Angriff, oder war das der erste Angriff, wo er von außen überholt und dann kommt Banyaya innen reingezogen und dann berühren sie sich halt einfach wieder. Also wo ich mir als denke, so, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Also das ist, und dann hast du auch gemerkt, so, dann hat Marquez auch so überlegt, so, ist es mir jetzt wert, diesen Rennsieg vielleicht zu schaffen oder halt dafür auszuscheiden bei dem nächsten Überholmanöver. Und dann ist er auch nicht mehr wirklich an Banyaya rangekommen. Und dann hat Banyaya das irgendwie sicher nach Hause geschaukelt. Aber das war schon wirklich wieder, also wer das geguckt hat, wer dann sagt, hey, ich guck das Rennen, das nächste Rennen nicht, das war mir zu langweilig. Also da verstehe ich nicht, was in den Leuten vorgeht, ja, weil das also war wieder wirklich, einfach Werbung.
So sieht's aus, so wie fast jedes Rennen bisher in der Saison. Du hast so
viel Action.
Ja,
ich habe zwischenzeitlich auch eine Statistik gesehen, dass die Plätze 1 bis 10 waren 15 Sekunden auseinander. Also das ist krank zwischenzeitlich gewesen. Und es war 5 oder 6 Runden vor Schluss. Und im Schluss war es dann so, dass Racing waren es dann 20 Sekunden, klar. Aber es war so dicht beisammen. Und auch, man muss auch sagen, direkt nach dem Start, die ersten paar Runden, wo dieser Safira-Kampf war mit Roche Martin.
Ja, genau.
Dann Banyaya hat er den Blitzstart hingelegt, Marc Marquez und Bezzecchi. Das war bombastisch. Der Start von Banyaya war sowieso nicht von dieser Welt.
Also wirklich, der heißt in der ersten Runde vom Platz. Was war das? Ich glaube, der ist von sieben. Auf zwei oder so, gell? In der ersten Runde, das war abnormal. Oder war der sogar auf der Eins? Nee, zweiter, gell?
Nach der ersten Runde, zweiter. Nach hinter Jorge Martin,
ja. Ja, abnormal, wirklich. Und apropos Jorge Martin, das ist natürlich auch extrem, extrem bitter. Er hat den Marquez von vor zwei Wochen gemacht. In Führung liegend, das Motorrad verloren. Boah, extrem, extrem bitter für den WM-Führenden, sag ich mal, weil bis dato war jetzt bisher in der Saison, hatte er am wenigsten Probleme, hat immer abgeliefert eigentlich bisher, aber...
Er war halt, bis jetzt muss man wirklich sagen, war er einfach ultra konstant. Ja, also er war immer da. Und das war jetzt halt das erste Mal, wo er so einen Aussetzer hat und du hast auch gemerkt, wie er damit gehadert hat, weil die Kamera dann immer wieder in seine Box gegangen ist. Er hat halt einfach die Fehler von den anderen einfach ausgenutzt und ist dann einfach konstant gefahren und jetzt kann man Bagnaia vorwerfen, was man will, aber in dem Rennen hat er halt gezeigt, dass er es kann. Ich habe ihm das letzte Woche noch abgesprochen, habe gesagt, er kann es nimmer und er kriegt Probleme, aber wenn man jetzt mal den Sprint weglässt, das Rennen war eigentlich 1A gefahren von Bagnaia, von 7 auf 1, ja, kurzen Kampf mit Marquez gehabt, top.
Vor allem halt die von der Pace her auch extrem, extrem stark gewesen und
ja.
Den darf man auch auf jeden Fall nicht abschreiben. Also wirklich, das war ein überragendes Wochenende jetzt noch von Bagnaia oder vor allem der heutige Sonntag.
Ja.
Ja, also wirklich. Und hat sich damit jetzt halt auch Platz 2 in der WM auf jeden Fall mal gefestigt. Wie gesagt, für Jorge Martin sehr, sehr ärgerlich. Vielleicht eventuell 25 Punkte weggeworfen.
Das stimmt,
tut schon, das tut schon weh. Aber immer noch mit 92 Punkten und 75 Bagnaia immer noch einen guten Vorsprung, sag ich mal. Also ich denke mal, so einen groben Fehler könnte er sich noch erlauben.
Ja, vor allem, man muss jetzt abwarten, ob Bagnaia das auch jetzt quasi bestätigen kann im nächsten Rennen oder im nächsten Sprint. Weil jetzt kann man ja sagen, im Sprint hat er es ja schon wieder nicht gezeigt, da ist er ja gestürzt. Also es kommt jetzt, es ist jetzt halt wirklich... Bagnaia muss langsam jetzt diese Leistung, die er jetzt am Sonntag gezeigt hat, bestätigen, einfach, dass er auf Martin Druck ausüben kann. Und dann sieht man auch, dass Martin auch ab und zu diese Fehler halt macht, weil er so ein emotionaler Fahrer ist.
Ja.
Und jetzt, wenn man mal die Standings, die WM-Standings anguckt, das sind jetzt, wenn ich jetzt sehr abgezockt halt, jetzt aus diesen Top 5 ist Bagnaia eigentlich, das ist ein relativ ausgeglichener Fahrer, und Bastianini. Martin ultra emotional, Acosta richtig aggressiv, Vinales fährt die Aprilia auch eigentlich bei 105%, Marquez immer für einen Sturz gut, also das ist schon, wo man sagt, momentan läuft es auch wirklich gut für Martin und er muss jetzt eigentlich weitermachen und Druck ausüben auf Bagnaia, weil
also wie sagt man so schön, das Momentum ist eigentlich immer noch ein bisschen da auf Martins Seite, also zumindest mal der Saisonstart, wie der jetzt verlaufen ist auf jeden Fall.
100%.
Er profitiert halt auch ein bisschen davon, dass die anderen sich alle halt immer so die guten Plätze wegnehmen, ne? Ich meine, das ist halt das, weil wenn du das mal anschaust, klar, er hat den Vorsprung und dann kommen halt, ich meine, selbst wenn ich bis zu Marc Marquez mit 60 Punkten und dann 15 Punkte bis Bagnaia, es sind halt 4 Fahrer, das ist halt dann schon, oder 5, das ist halt schon krass. Also, ne, die nehmen sich halt ein bisschen die Punkte mit. Jetzt Acosta heute, wenn der halt ein besseres Wochenende gehabt hätte, beziehungsweise der wurde ja direkt in der ersten Kurve, wurde er ja berührt, also da war eine Kollision drin, hat dann etliche Plätze verloren. Der wäre vielleicht mit einem normalen Rennen auch Top 5 gekommen heute, mit Sicherheit, weil die Pace war ja trotzdem da. Dann hätte der jetzt auch nochmal, wahrscheinlich 7-8 Punkte mehr. Ach, da muss man halt wirklich mal aufpassen, ne?
Man muss jetzt halt auch, man muss auch einfach sagen, dass dieses Feld ist extrem dicht beisammen, jetzt bis Binder eigentlich.
100%. Ja, eben.
Und du hast diesen Abstand von Jorge Martin und Jorge Martin muss aber auch über lange Sicht vorne wegfahren und muss hoffen, dass Bagnaia ihn eben immer kriegt, weil Bagnaia ist dann immer gut, wenn er taktieren kann, wenn er vorne fahren kann und kann einschätzen, wie viel Risiko er gehen muss. Ich finde, Bagnaia hat immer dann einen schlechten Eindruck gemacht, so... wenn er Risiko gehen muss, wenn er aufholen muss, das hast du heute auch wieder gesehen, so als er dann vorne war, hat er diesen ersten Platz eigentlich nicht mehr wirklich hergegeben, als Martin angestürzt ist als Führender. Und das muss die Devise sein von Martin, er muss Druck auf Bagnaia machen. Und dann haben wir auch noch die anderen Fahrer immer wieder Chancen, Marc Marquez, wenn er einen guten Tag hat. Also ich glaube, das könnte eine Bombensaison werden, wirklich. Und deshalb freut es mich, dass die MotoGP bei Sky ist und das kann wirklich was auslösen. Und wie gesagt, das ist, es macht einfach Spaß zuzugucken, auch jetzt wieder Mark Bezecchi, wo du dir denkst, so, du hörst eigentlich das ganze, die ganze Saison, bis jetzt hörst du nichts von Bezecchi, bumm, Dritter.
Und dann fährt er aufs Podium, ja, ist wirklich so,
das steige ich dir. Das ist so gut, das ist so gut. Von daher, ich bin wirklich begeistert. Und dann jetzt, wenn man noch mal zum Rennen zurückkommt, muss man auch sagen, wer mir extrem gut gefallen hat, war, wo ist er? Alex Marquez. Der ist auf 4 die ganze Zeit gefahren, war dann mal auf 5 oder 6. Aber ich finde, er bekommt ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit, vor allem, weil er halt in einem Team mit seinem Bruder fährt und der halt der absolute Superstar ist. Ja, aber der hat sich gegen Bastianini durchgesetzt, der hat Binder abgewehrt, der hat Gianantonio abgewehrt, also der war zwischenzeitlich richtig nah an Bezecchi dran. Also wo man sagen kann, so Hut ab für den Kerl, weil das war wirklich ein 1er-Rennen. Und ich weiß gar nicht, wo steht er bei den Standings? Ziemlich weit hinten, 11. Also das war ein 1er-Rennen von ihm.
Vor allem, was man sagen muss, was untergegangen ist, zwischen Alex Marquez und Bastianini, das ist ja mehr als ein Fotofinish gewesen, wie die anscheinend ins Ziel gefahren sind. Ja. Guck dir das mal an.
Ja.
7,20 und 7,25.
Alter, oh shit. Das ist 500.
Ne, das ist ein Tausendstel. Oh. Da reden wir von knapp 45.000stel. Das ist geisteskrank.
Boah, tschüss.
Naja, ja, moin.
Krank. Also wirklich, der bekommt mir ein bisschen zu wenig Props momentan.
Ja.
Wirklich. Also ich finde den Kerl sympathisch. Der hat ein gutes Rennen gefahren, auch wenn er nicht so oft zu sehen war, aber die Zeiten sagen, er war nah dran, er war bis auf 4 Sekunden oder 3 Sekunden am Bezecchi. Top. Ja. Generell kann man auch sagen, dass die Fahrer von Valentino Rossi mit Bezecchi und Dici Antonio aus der Driving School vom Valentino, dass sie haben auch ein gutes Wochenende gehabt. Von wem aber wirklich enttäuscht war, also Honda, braucht man nicht drüber reden, dass die jetzt da hinten rumkrippen, aber auch Quartararo.
Ja, gestern, also, ne? Hauptsache sau gut platziert im Sprint und dann kam halt raus, dass der Reifendruck falsch war. Ja, super toll. Strafe bekommen. Schwierig.
Das war's wieder komplett. Also das, keine Ahnung, was bei denen los ist und ich verstehe auch nicht, warum er da, also klar, finanziell, dass er da verlängert hat, macht schon Sinn, aber sportlich gesehen, boah, schwierig. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Wir kommen jetzt langsam in eine Zeit in der Saison, jetzt auch, Jahres ist da eigentlich immer so ein guter Gradmesser so, wo es jetzt langsam anfängt mit den Kommentaren von den Fahrern, wo jetzt so langsam diese Psychospielchen anfangen. Ich bin jetzt mal gespannt, das kann jetzt vielleicht noch 2, 3 Rennen dauern. Und dann geht's drüber, dann geht's langsam so in die Phase, wenn dann um die Cockpits für die nächste Saison geredet wird. Und dann kann da nochmal ganz schön Bewegung reinkommen, sage ich dir. Da bin ich echt mal gespannt, was da passiert.
Ja.
Ja, also ich denke jetzt halt im Sinne von, dass da, ja, bestimmt. Ich kann mir aber vorstellen, nicht im Sinne von Bewegung von, es gibt auf einmal neue Spitzenreiter, aber dass dann, du hast dann einen ganz krassen Dreikampf zwischen Bastianini, Martin, Marc Marquez. Ja, wen gibt's denn da noch? Vielleicht die Gianantonio. Ja, das sind so die, wo ich sagen würde, die kann ich sehen auf dem Bastianini seinem Platz. Wer nächste Saison mit auf die Werks-Ducati darf. Und dann kann's knallen.
Ja, das stimmt. Also, das wird auf jeden Fall noch Zündstoff geben. Mit Sicherheit.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, was war noch im Rennen? Haben wir irgendwas verpasst beim Rennen? Haben wir irgendwas vergessen anzusprechen? Also, wir hatten diese Phase mit den 4 Führenden. Das war auf jeden Fall, da ging es ordentlich hin und her mit Marquez erster, Marquez zweiter, Marquez dritter und dann Martin erster, zweiter, gestürzt, Banyaya zweiter, dann ja, Ziel gebracht.
Im Grunde eigentlich nichts, auf jeden Fall nur von Johann Zarco und Pedro Acosta gab es auf jeden Fall auch keine Strafen, ne? Also für keinen von beiden.
Boah, Zarco hat Acosta abgeschossen, ne?
Genau, ja, die haben es halt berührt, aber halt eine erste Kurve vom Rennen, ich meine, das und es ist ja auch keiner gestürzt, das kann halt leider mal passieren. Ich finde da, das ist halt so.
Kann man keinen Vorwurf
Unfälle,
machen.
Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ja, und auch bei Jack Miller und Franco Morbidelli, die haben sich ja auch beide, die sind ja sogar beide gestürzt. Mhm. Die haben sich ja noch hingelegt, da gab es auch keine Strafe nachträglich. Also es ging hier heute straffrei zu Ende auf jeden Fall.
Ja, bei Zarco muss man sagen, dem sein Start war wirklich eine Katastrophe, weil für so einen erfahrenen Fahrer und der Also er wurde ja dann so ein bisschen ein Sandwich genommen, klar.
Ja.
Aber ich habe, das war schon irgendwie, wo ich mir gedacht habe, so eigentlich hätte das genau umgekehrt sein müssen. Eigentlich hätte Acosta jetzt Zarco abschießen müssen, weil es ein klassischer Rookie-Fehler war eigentlich. Ja,
ja das stimmt.
Da bin ich mal gespannt. Und ansonsten, Jack Miller weiß auch nicht, was er will. Will er in die Top 5 fahren oder will er irgendwo ins Mittelfeld? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch noch nicht, was das soll und wo er dahin will. Fährt so ein bisschen den Erwartungen hinterher.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, und dann heute noch mit dem Zwischenfall, wo er noch kollidiert ist. Ja, ja. Schwierig auf jeden Fall. Also, er tut sich sehr schwer auf der Karte.
Ja, Brad Binder hat auf jeden Fall die Nase vorn in dem Team.
Ja, 100%. Und was eigentlich erfreulich ist, halt mal aus deutscher Sicht, dass Stefan Bradl an dem Wochenende mal dabei war. War ja auch mal wieder schön zu sehen. Ich denke mal, für jemanden, der jetzt auch noch nie MotoGP gesehen hat, mal einen deutschen Fahrer sieht, ist ja auch mal nicht schlecht auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, du bist da ein bisschen mehr drin. Ich glaube, nachwuchstechnisch sieht es auch eher kritisch aus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Naja. Auf jeden Fall. Also, das...
Ja, wir haben also, halt generell das Nachwuchsproblem. Also an sich im Motorsport generell so.
Redest du jetzt nur von Deutschland oder von generell?
Ja, von Deutschland halt. Wenn ich mir die anderen Länder angucke, dann nicht.
Ja, nee, also da können wir loslassen. Also da können wir auch in der MotoGP loslassen. Also ich habe die Hoffnung, dass wenn BMW vielleicht einsteigt, dass dann irgendwie was sich entwickelt. Aber jetzt, dass da jemand aktiv jetzt schon in der Jugend rumfährt, also das sehe ich nicht. Die Türkei ist in der Jugend brutal stark, vor allem in Verbindung mit BMW. Da mal 3-4 Ultratalente, wo wenn die in die MotoGP kommen, da könnten ordentliche Hype in der Türkei ausgelöst werden, aber das ist es eigentlich bis jetzt.
Ab wann dann haben wir auf jeden theoretisch Fall BMW in die MotoGP?
26.
26.
Also wie Audi bei der Formel 1.
Okay.
Weil da gibt's dann auch ein neues Reglement und das wäre eine gute Möglichkeit, da einzusteigen. Okay. Aber ob sie das machen oder nicht, das steht halt wie immer in den Sternen.
Immer noch, aber wir sind schon 1,5 Jahre davor, ne? Also ich.
Ja, aber gut, aber in dem MotoGP musst du jetzt nicht so eine Vorarbeit leisten wie in der Formel 1, glaube ich.
Ja, also Motoren. Wobei bei Audi ist wahrscheinlich der Motor auch das geringste Problem. Das heißt, das größte Problem ist die Aerodynamik halt. Das ist also ne Chassis, aber der Motor wird wahrscheinlich bei deutschen Unternehmen wie jetzt BMW oder Audi die geringsten Probleme darstellen.
Eben, vor allem mit dem MotoGP geht dann die Kubik gehen ordentlich runter.
Ja.
Also ich denke nicht, dass da jetzt die Motoren das große Problem werden. Und die wollen halt, die MotoGP will auch wieder mehr Motorenhersteller haben, weil die sagen, also es macht halt keinen Sinn, den Kriegsmotoren oder das Kriegs Motorradhersteller der Welt einfach auszuschließen, so mit
ja,
BMW.
Natürlich.
Und dann, was man auf jeden Fall noch sagen muss, wen wir wieder an dem Wochenende gesehen haben, das war ein anderer Wildcard-Fahrer, das war der Dani Pedrosa. Kann man ja mal sagen, aktive Jahre von 2001 bis 2024, hat seine eigene Kurve in Jerez gewidmet bekommen. Also mal für die Leute, die ihn nicht kennen, eine absolute Legende in der MotoGP. Zwar kein MotoGP-Weltmeister, aber ja, zweifacher Moto2-Weltmeister. Also schon ein großer Name im Sport, kann man sagen.
Ah ja, schon, der hat insgesamt dreimal Championships gewonnen.
Hatte 31 Poles, 31 Siege, 221 Rennen in der MotoGP. Und 100, das ist ein guter Schnitt. 221 Rennen und 112 Podien. Also quasi in jedem zweiten Rennen ein Podium.
Richtig stark. Also wirklich.
Das ist heftig.
Ja, das ist ein richtig krasser Wert.
Der hat halt nur Pech, dass er halt genau zu Valentino Rossis Zeiten und zu Marc Marquez Zeiten gefahren ist.
Ja.
Das ist heftig. Deshalb hat er auch seine eigene Kurve dort. Aber er hat es auch, glaube ich, nicht ins Ziel geschafft. Ne? Da ist er rausgeschieden, nach der dritten Runde.
Wobei du aber wirklich auch sagen musst, ne, wenn ich das jetzt mal kurz, das die Zeit nehme, wenn ich das jetzt mal vergleichen muss zwischen Marquez und Pedrosa, ne, das ist schon wirklich extrem bitter. Du hast halt...
Mit den Podien?
Generell. Also das ist schon hart. Du musst überlegen, du hast wirklich 59 Siege bei Marquez und 31 bei Pedrosa und da liegen sechs Weltmeisterschaften dazwischen. Zwischen 20 Siegen nur. Boah. Das ist krass. Nein. Also das ist wirklich eine heftige Zahl.
Nochmal. Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Ich war gerade Ich war gerade selber, hab gerade selber geguckt. Marquez hat wie viel?
Marquez hat 59 Rennsiege in der MotoGP insgesamt. Pedrosa 31. Aber es liegen halt 6 Weltmeisterschaften dazwischen. Also Titel. Obwohl das ja gefühlt, es sind ja nur 27 Siege mehr. Das ist also 28, das ist abnormal. Weißt du, was ich meine? Das ist
hardcore.
Gell? Das ist schon krass. Also das ist schon wirklich hart.
Da kann man halt sagen, dass Marquez halt, gut, man muss auch sagen, Marquez hat in den Jahren, in denen er Weltmeister wurde, hat er einfach alles gewonnen. Also das ist einfach so.
Ja,
und dann hat er diese Jahre bei Honda gehabt und da hat er halt die ganzen Rennen gefahren, wo er an den Ziel gekommen ist, wo er gerade so in den Top 10 gekommen ist. Aber das ist halt schon hardcore, was der aus seinen, wie effizient er war eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Weil und das zeigt auch seine Fahrweise. So, ja. Von wegen alles oder nix. Entweder ich werde Erster oder ich komme mit ins Ziel. So
ja,
auf die Art.
Ja, eben, so musst du es ja auch machen, ne?
Ja. Ah, das ist schon heftig. Das ist heftig. Der Dani Pedrosa.
Ja, oh, das ist extrem bitter. So, das nächste Rennen, wo findet denn das eigentlich statt?
Das nächste Rennen findet statt in...
Und wo vor allem? Das ist die gute
in
Frage.
In Le Mans.
10. bis 12. Mai, das heißt in 2 Wochen dann.
Ja, und dann wieder 2 Wochen und dann ist es in...
Katalunya.
Und dann Mugello.
Auf einer von 3 Rennstrecken, die sich mit der Formel 1, glaube ich, teilen. Ich glaube, es sind nur 3 Strecken, die sich die Formel 1 und die MotoGP teilen.
Das ist Katalonia? Mugello?
Nee, nicht mehr. Mugello war es, also ist es ja aktuell nicht.
Ah, Spruch. Coole Strecke nämlich.
Ja. Ah, nee, also es ist Katar. Dann hast du den... du hast Katar, du hast Austin. Dann hast du noch... Katalonia...
Aha, 3.
Spielberg.
4. Silverstone 5.
Silverstone 5, ja, und das war's. Silverstone 5, das war's, ja.
Indien? Fahren da fährt dann auch die Formel 1?
Indonesien. Sind mal in Indien gefahren, auf der Stadt Zielgeraden von Indien. Wenn du bei Google, das ist ein Fun Fact, das ist einfach mal ein Fun Fact, wenn du bei diese Rennstrecke bei
das,
Indien.
Achtung, ja, okay, warte, das mache ich jetzt. Maps ja. Indien.
Ja. Auf die Rennstrecke.
F1-Track. So. Ja, okay.
Auf der Stadt Zielgeraden muss eigentlich immer noch ein Donut zu sehen sein. Also die Spuren eines Donuts.
Warte.
Die müssen so richtig bei Startziel so müssen die sein. Das muss noch zu sehen sein eigentlich.
Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Racetrack bin in Indien.
Ja, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Das kann ich dir leider nicht sagen.
Wie heißt denn der Racetrack in Indien?
Boah, ist es dieser hier? Das ist der Chai Peak Group Circuit. Heißt der immer noch so?
Indian F1 Track.
Ja. Der müsste immer noch eigentlich da sein. Weil das wäre ein Fun Fact. Der ist wirklich. Den sowas liebe ich nämlich.
Jetzt ist es jetzt hier on the fly, ne? Live-Recherche.
Der Butt International Circuit, so heißt der nämlich.
Wie?
Butt.
B-U-D-D.
B-U-D-D-H und dann International Circuit.
International Circuit, Yamuna Expressway.
Gott, bei mir ist die Qualität so unglaublich schlecht, das ist ja bodenlos. Das Bild war schon mal besser. Ah, man erkennt es noch ganz leicht, aber trotzdem ganz, ganz leicht. Wenn du auf der Höhe bist...
Ich vom VIP Village.
Hä?
Da, wo es VIP Village ist, ne?
Ja, da wo dieser Übergang, also bei da wo die Ziellinie ist, ein bisschen weiter oben an der Strecke, so 100 Meter weiter, das sind die Donuts. Das sind die Donuts von Sebastian Vettel, also auf der Strecke seinen 3. Weltmeistertitel 2012 geholt hat. Wo er dieses Bild gemacht hat, das kennt jeder Motorsportfan, wo er auf dem Boden knien vor seinem Auto in die Hocke geht. Das ist da entstanden, auf der Strecke. Und das ist einfach, die sind immer noch da, diese Linie, ne? Der hat die so da reingebrannt. Das ist so geil. Ich lieb's. Motorsport ist einfach schön. Ich lieb's einfach.
Krank. Ach, ja.
Kommt eigentlich bei Sky nicht auch die Superbike-WM und so? Das kommt irgendwie gar nicht alles, oder?
Boah, Superbike glaube ich nicht.
Nee, gell?
Motor 2 kommt, glaube ich.
Ja, ja.
Aber Superbike nicht. Also für alle, die nicht wissen, was Superbike ist die Rennserie, die quasi mit Serien-Sportmotorrädern gefahren wird. Also S1000, Doppel-R, Gixxern, dem Kaliber. Die großen Yamahas, das sind ja. Die sind da so alle dabei. Aber hauptsächlich die BMWs. Ja. Das ist doch eine gute Folge heute gewesen, oder?
Ich würde sagen, wieder.
Nochmal mit zum Schluss unnützes Wissen.
So sieht's aus. Aber so sieht's aus. Aber wenn man bei Wer Millionär sitzt, dann weiß man Bescheid.
Dank uns, dank dir.
Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. Wenn die 64.000 Euro Frage reinschallert.
4.000 Euro bitte als Spende, danke.
Ja, so sieht's aus. Ja, nee, aber easy 30 Minuten wieder. Da würde ich sagen, mach's gut, haut da rein und ich gebe dir gerade das Schlusswort.
Dann würde ich auch sagen, genieß noch den Rest vom Wochenende. Dann sehen wir uns in 2 Wochen. Und drive safe. Bis dann.